Schön, das Haus Gottes so voll zu sehen und das in diesen Zeiten, voll natürlich entsprechend der Bestuhlung, die jetzt angemessen ist. Die Sehnsucht steigt, dass wir irgendwann auch wieder alle Stühle hier stellen können. Markus 8, Vers 35 und 36. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Jesus hat hier, denke ich, genau den Nerv getroffen, bei allen Menschen zu allen Zeiten, denn eigentlich wünscht sich doch jeder, dass es seiner Seele gut geht. Seinem inneren Menschen. Wir bestehen nicht nur aus Körper, sondern Körper, Seele und Geist. Und Seele mal so für den inneren Menschen. Für Glück, für Freude, für Frieden, Sinn, Beziehungsfähigkeit, Verbundensein mit anderen und dann sogar noch der Blick über das rein Menschliche hinaus. Wir nennen das oft Ewigkeit, dann denken wir an die Zukunft, das ist richtig, aber Ewigkeit ist mehr als das. Das, was uns umgibt, das, was größer ist als wir. Schaden nehmen an der Seele. Man könnte ja fast sagen, das ist ja fast das Thema jeden Menschen. Alles, was man sich wünscht, ist bloß nicht Schaden nehmen an der Seele. Und wenn man darüber nachdenkt, was Menschen bewegt oder wo sie Heilung suchen und brauchen, jetzt mal über die körperlichen Probleme hinaus, wobei wer körperlich krank ist, leidet meist auch ein Stück weit an der Seele, dann stellen wir fest, es gibt eine Menge Dinge, die Schaden bedeuten für unsere Seele. Besonders deutlich wird uns das, wenn Menschen traumatische Erfahrungen machen. Traumatische Erfahrungen sind Dinge, die plötzlich überraschend kommen, wie ein Unfall oder der Tod eines nahestehenden Menschen, eine plötzliche schlimme Diagnose. Dann verlieren wir etwas von dem, was wir eigentlich Leben nennen. Eine Palliativkrankenschwester erzählte mir neulich von einem Patienten, der also in der letzten Phase seines Lebens war, ob sie noch ein Gespräch möchte mit einem Geistlichen, ob es da nicht vielleicht noch etwas zu klären gäbe mit Gott. Und die Antwort war nur ein Wort, nämlich nein. Ich möchte mal behaupten, dass wer so sein Leben beendet, der hat den Totalschaden seiner Seele damit besiegelt. Nun, um das ein bisschen vielleicht zu füllen, praktisch zu machen, ich möchte einfach mal über vier Dinge reden, mit denen wir alle mehr oder weniger zu tun haben und die unserer Seele schaden können. Und ich bin jetzt hier nicht der große Soziologe oder Gesellschaftserforscher, aber eben auch Dinge, die ich so wahrnehme. Und die können schädlich für unsere Seele sein. Vier Dinge möchte ich mal nennen, ohne da tiefer drauf einzugehen. Da ist zum einen das Ideal des permanenten Wachstums. Das Ideal des permanenten Wachstums. Das wird uns verkündigt, beworben. In ganz vielen verschiedenen Bereichen. Da ist zum Beispiel das Wirtschaftswachstum. Ja, unsere Gesellschaft fußt darauf und Politiker denken sehr oft in diesen Linien des permanenten Wirtschaftswachstums. Und ich denke, so allmählich dämmert uns ja, dass es hier irgendwo Grenzen gibt, schon alleine was unseren Planeten angeht. Geschweige denn, was uns Menschen angeht. Nehmen wir mal einen ganz anderen Aspekt, Muskelwachstum. Auch da gibt es Menschen, die wünschen sich ein permanentes Muskelwachstum. So einige sagen jetzt, okay, das habe ich immer schon gedacht, die spinnen ja alle. Okay, aber manche streben eben danach Muskelwachstum. Vielleicht mal so aus dem kirchlichen Bereich. Man nennt ja Gottesdienstbesucher, man zählt Gottesdienstbesucher und auch da wünschen sich viele ein permanentes Wachstum. Und wenn man dann die Gottesdienstbesucher hat und wenn man dann sie auch einlädt, dann hat man, wünscht man sich, dass das Nachfolger werden, Follower werden, und auch Followerwachstum kann man, wünscht man sich, dass es immer ansteigt. Alle Menschen, die Geld verdienen, die dann ihren Beruf gefunden haben, wünschen sich ein Gehaltswachstum. Ja, da gibt es dann den Wunsch, dass das Gehalt angehoben wird. Und so könnte ich immer weitermachen. Und ich möchte mal sagen, nicht all diese Dinge sind grundsätzlich falsch. Aber wenn sie zum Ideal werden, wenn sie zum höchsten Ziel werden, dann macht das krank. Dann macht das den Menschen krank und die Seele krank. Ideal permanenten Wachstums. Eine andere Sache, wo unsere Seele Schaden nimmt, ist die Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken. Dieser Wunsch nach mehr Klicks, nach mehr Followern, nach mehr Likes. Kann auch WhatsApp sein, ist das ein soziales Netzwerk, weiß auch nicht, bin ja jetzt nicht der Fachmann. Aber auch hier gibt es Dinge, wo unsere Seele Schaden nimmt. Wenn das, meist ist das schleichend, zu etwas wird, was uns dazu treibt, dass das mehr werden muss. Und die Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken ist ja im Regelfall keine reale Darstellung des Lebens, sondern irgendwie eine Darstellung vom Urlaub oder von einem leckeren Essen. Nochmal, ich sage nicht, dass man das nicht tun darf, aber ich möchte uns einladen, darüber nachzudenken, was das mit unserer Seele macht. Eine vierte Sache, der Gesundheits- und Schönheitswahn. Ich nenne das mal Wahn. Immer gesund sein zu wollen oder noch gesünder, immer fit sein zu wollen und noch fitter, immer schön sein zu wollen und noch schöner. Vielleicht habe ich jetzt ein paar andere Menschen angesprochen hier im Saal oder an den Geräten, wo man das schaut. Das Streben danach ist ja kein falsches, aber wenn es das Ideal ist, wenn es das Höchste ist, wonach ich strebe, wird es schwierig. Und ein letzter und vierter Punkt, die Verdrängung der Vergänglichkeit. Die Verdrängung der Vergänglichkeit. Wir versuchen in unserer Gesellschaft, oder es ist ein Streben in unserer Gesellschaft, wenn ich wir sage, möchte ich nicht jeden hier vereinnahmen, aber ich wünsche mir doch, dass wir es irgendwie auf uns beziehen, denn das hilft ja, einen Segen von dem Wort Gottes zu erlangen, statt nur über die anderen nachzudenken, die das falsch machen. Die Verdrängung der Vergänglichkeit. Also die Bibel drückt das mal ganz praktisch aus, wir sind Staub. Das klingt jetzt nicht so gewaltig ermutigend, aber neben der geistlichen Dimension, die ja auch wahr ist und auf die ich gleich kommen möchte, ist es eben auch wahr, dass wir Staub sind. Wir haben Grenzen, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und uns ist ein Rahmen gesetzt in dem, was wir tun können und nicht tun können. Und es ist auch uns ein Ende gesetzt, wann dieses Leben hier zu Ende geht. Und das wollen wir nicht gerne hören, aber wenn wir die Vergänglichkeit verdrängen, oder anders irgendwie übermalen oder überpinseln oder in irgendwelchen Religionen irgendwelche Antworten finden wollen, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann nehmen wir auch Schaden an unserer Seele. Wir alle altern, der Alterungsprozess ist da und wir alle gehen auch auf ein irdisches Ende zu und es ist gut, sich damit anzufreunden, so möchte ich es mal nennen. Die Verdrängung der Vergänglichkeit. Vier Dinge, die ich genannt habe, wo jeder darüber nachdenken kann, wie steht es denn da eigentlich bei mir? Was sind da doch irgendwie Triebe, Sehnsüchte, Motivationen, Ambitionen, die doch zum Schaden meiner Seele führen können? Nun, das Eingangswort, das ich gleich näher kommen möchte, hat Jesus Christus gesprochen, ein sehr ewig gültiges Wort. Und ich möchte, um das Ganze jetzt weiter noch zu illustrieren, eine uns recht bekannte Geschichte vorlesen, also den Bibellesern, und es ist vielleicht auch einer der neutestamentlichen Texte, die sehr häufig gepredigt werden, aber daran können wir auch nochmal eine wichtige Erkenntnis gewinnen. Lukas 15, ab Vers 12. Lukas 15, ab Vers 12. Es geht darum, das Leben zu verlieren oder zu gewinnen. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater. Es geht also um einen Vater, der zwei Söhne hat, einen Jüngeren, einen Älteren. Der Jüngere sprach, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er, der Vater, teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber noch, und jetzt ist ein Sprung, dieser jüngere Sohn, er wollte das Leben gewinnen. Er wollte das Glück finden. Er zog aus in die Ferne, um glücklich zu werden. Und dann passierten schreckliche Dinge und es zerrann ihm durch die Finger und es war nicht mehr viel übrig und es ging ihm super schlecht. Und jetzt Vers 20, als er noch weit entfernt war, er kehrte nämlich zurück zu seinem Vaterhaus, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Welch herrlicher Ausdruck, es bewegte ihn zutiefst. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht's ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand, Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein sehr anschauliches Beispiel von einem Menschen, der das Leben gewinnen wollte und es verlor. Was war das Problem? Er hatte nicht glauben können, dass das wahre Leben und das wahre Glück da zu finden ist, wo sein Vater ist. Das Vaterhaus. Jesus Christus selbst, der den Text ja gepredigt hat, auf den wir gleich noch weiter eingehen, er ist das Beispiel und der Prototyp und das Vorbild für uns alle, der das ganz genau andersrum gemacht hat. Er kam auf diese Welt, um uns Menschen zu zeigen, wie man leben kann. Nicht immer frei von Problemen oder Schmerzen, nein, das wäre auch eine Übertreibung. Aber wie man leben kann und wie man wirklich das Leben leben kann und dass man es nicht verliert. Und der Schlüssel ist, er lebte es in der freiwilligen Abhängigkeit zu seinem himmlischen Vater. Er lebte ein Leben in der freiwilligen Abhängigkeit zu seinem Vater. Freiwillig ist so wichtig, weil wir diese große Würde haben, Menschen zu sein. Mit einem freien Willen und nicht Tiere, die über Instinkte gesteuert werden. So wie Jesus die Beziehung zu seinem Vater lebte, so blieb er im Leben. Auch als er starb. Und da sehen wir schon, um was es geht eigentlich in diesem Text, die Seele, das Leben zu verlieren. Jesus hat mal gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und Jesus Christus, als er hier auf Erden war und uns dieses Vorbild gesetzt hat, auch er wurde versucht und angefochten, von den Bestrebungen dieser Welt, dieser gefallenen Schöpfung, um ihn da herauszubringen. Da haben wir viele Beispiele in der Schrift, was er so durchlebt hat. Und er wurde angefochten von dem Gedanken, ja, beweis doch mal, dass du der Sohn Gottes bist. Beweis das doch mal. Und dann gab es Anfragen an ihn, die auch irgendwie seine Seele erreicht haben. Du könntest doch mal irgendwie hier so einen Superstunt machen von der höchsten Stelle hier in Jerusalem und da mal so runter und die Engel würden dich retten und wow, was würdest du für Anerkennung kriegen von den Menschen? Und es gab ganz andere Versuchungen auch noch. Aber er entschied sich, in der Liebe des Vaters zu bleiben und Nein zu sagen zu diesen Dingen, zu diesen am Ende zerstörerischen Einflüssen. Er sagte Nein zu den Einflüssen und den Einflüsterungen des Bösen, die auch ihn wegziehen wollten, aus der liebevollen, engen, intimen Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Der verlorene Sohn, von dem wir gerade gelesen haben, er hatte sein Leben verloren, als er versuchte, es zu gewinnen. Und wir haben gelesen, dass Gott selbst, der Vater, eine extreme Sehnsucht hat, jeden Menschen zurückzubringen in das Glück und den Frieden und die Freude und den Sinn, das Leben, was es eben nur bei ihm gibt. Dieser Kampf spielt sich die ganze Zeit ab. Die Lügen, die Finsternis und die Wahrheit, die wir nur in Jesus Christus finden. In Kolosser 1, vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen, möchte ich an dieser Stelle noch mal erwähnen. Kolosser 1 hat Paulus, der gelernt hat von Jesus Christus und ganz vieles umgesetzt hat in seinem Leben und das dann auch wieder umgesetzt hat, in die verschiedenen Briefe, die er geschrieben hat, in das Zusammensein mit seinen Mitarbeitern und in die Gemeindegründungen, die er gemacht hat, in der Gnade Gottes. Er sagt in Kolosser 1, er hat das geschrieben, Kolosser 1, Vers 28, deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Christus ist der Zentralpunkt, Christus ist die Person, es ist nicht ein Glaubensdogma, es ist eine lebendige Person, die wir im Heiligen Geist erleben und erfahren dürfen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Das war die Motivation für Paulus, nachdem er selber das so massiv gelernt hat. Die eigene Seele, ihr Schaden oder ihr Gutes tun. Nun, wie schade ich oder wie tue ich denn Gutes? Ich will mal erstmal sagen, wie tue ich denn der Seele Gutes? Das wird uns im Text gesagt. Wenn wir Jesus folgen, dann tun wir der Seele Gutes. Wenn wir Jesus nachahmen, wenn wir von ihm lernen. Und das Ganze ist so gnadenvoll, dass Jesus Christus ja sagt, ich weiß ja, wo du stehst, ich weiß ja, was du schon gelernt hast, ich bin total für dich und ich möchte dir den nächsten Schritt zeigen. Mal so für alle unter uns, die eher so ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind oder die manchmal vielleicht den Gedanken haben, Mensch, ich habe das immer noch nicht gelernt. Ich möchte uns alle ermutigen, wir sind alle auf dem Weg, Jesus zu folgen und Jesus möchte, dass wir den nächsten Schritt einfach mit ihm gehen. Und wenn wir versagt haben und wenn wir einen Schritt oder zwei oder drei rückwärts gegangen sind oder in die falsche Richtung gegangen sind, dann lädt Jesus uns ein, umzukehren und wieder seine Hand zu ergreifen, mit ihm den nächsten Schritt zu gehen. Jesus möchte uns verwandeln, transformieren zu Menschen, die so sind wie er. Verbunden mit dem himmlischen Vater, in ganz echten und ehrlichen Gebeten, die wir finden bei ihm und bei den anderen Betern. Im Worte Gottes dürfen wir sagen, wie es uns geht, wie es um uns steht, was uns Sorgen macht, was uns belastet, was wir immer noch nicht schaffen. Wir dürfen ihm auch sagen, dass wir uns freuen, was wir hinkriegen und wie wir gewachsen sind in einem echten Kontakt mit dem himmlischen Vater. Das ist alles, was Gott sich von uns wünscht. Dass wir alle Vergleiche sinken lassen, warum wir denn immer noch nicht so geistlich sind oder so reif oder so weit wie Bruder X oder Schwester Y oder Vorbild Z. Das ist das Fantastische, dass Jesus jeden von uns kennt und jedem nah ist und er möchte, dass wir ihn nachahmen, weil er weiß, dass das Leben ist. Jesus folgen heißt der Seele Gutes tun. Was heißt denn dann Schaden abwenden, beziehungsweise ja, das eben verhindern, dass es der Seele schlecht geht? Nun, da sagt uns unser Text, also ich bin wieder bei Markus 8, wir sollen das Kreuz auf uns nehmen. Das ist interessant, das Kreuz sollen wir auf uns nehmen. Aber was heißt jetzt das? Das Kreuz auf uns nehmen. Täglich heißt es, glaube ich, im Lukas-Evangelium in der Parallele. Das Kreuz auf uns nehmen. Nun, da gibt es ja manche Vorstellungen und oft ist es so, dass über die tiefsten und wichtigsten Wahrheiten sich auch manchmal so leicht verschrobene Ansichten drüberlegen und dann denkt man, oh nee. Also bei manchen ist es ja so, es sind Menschen, die viel Leid haben, wo wir dann auch viel Erbarmen haben sollten. Aber die meinen, ja, das ist das Kreuz, was ich tragen muss. Es sind Menschen, die grundsätzlich traurig sind und die meinen, ja, das hat Gott mir auferlegt und das ist das Schwere, was ich nun ein Leben lang tragen muss. Ich möchte sagen, das ist nur ein Teil der Wahrheit, natürlich gibt es das. Aber das Kreuz tragen bedeutet noch etwas anderes, wo ich gleich drauf kommen möchte. Es gibt noch eine ganz andere Form von Kreuz tragen und das heißt, ich habe ein Kettchen und ein Kreuz dran, dann trage ich ein Kreuz. Versteht mich bitte richtig, ich möchte das nicht kritisieren, das ist doch irgendwie ein schönes Zeichen. Steht's nicht falsch, wir haben auch hier ein Kreuz auf der Bühne. Aber wenn Jesus davon spricht, dass wir unser Kreuz tragen sollen, dann meint er etwas anderes, nämlich das, was seine Hörer damals vor Augen hatten und denen damals wäre es nie in den Kopf gekommen, eine Kette mit einem Kreuz zu tragen. Ein Kreuz damals war ein Hinrichtungswerkzeug. Damit wurden Menschen mit der Todesstrafe, ja eben, zu Tode bestraft. Das ist das Kreuz und davon sprach Jesus. Das Kreuz steht also dafür, dass man jemanden tötet. Was heißt das aber nun praktisch für uns? Praktisch für uns heißt das, dass auch wir etwas töten sollen. Nämlich, dass wir das töten sollen, was unserer Seele schadet. Wir sollen Jesus folgen und wir sollen töten, was uns schadet. Das klingt sehr radikal und das ist auch radikal und ich glaube, das muss auch so sein, weil es gibt manche Dinge, da muss man einfach mal Nein sagen. Da muss man Nein sagen, das muss man töten, da muss man sagen, nein, das will ich nicht, dass es in meinem Leben wächst, dass es in meinem Leben eine Rolle spielt. Ich möchte nicht, dass diese Sache zum Wichtigsten in meinem Leben wird. Das nennt die Bibel dann Götze. Etwas, was mehr Raum, mehr Bedeutung hat als Gott selbst. Ich glaube, dass Jesus das gemeint hat. Sage Nein zu dem, was dir schadet. Ich möchte uns eine kleine Geschichte vorlesen, wo es auch darum geht, etwas loszulassen und dass es gefährlich ist, das nicht zu tun. Eine kleine Geschichte. Ein Affe sah durch das klare Glas einer Flasche eine Kirsche und er wollte sie stehlen. Er steckte seine Hand durch den Flaschenhals, schloss die Faust um die Kirsche, aber nun konnte er die Hand nicht mehr zurückziehen. Da tauchte der Jäger auf, der die Falle gestellt hatte. Der Affe war von der Flasche so behindert, dass er nicht davonlaufen konnte und so wurde er gefangen. Wenigstens habe ich noch die Kirsche in der Hand, dachte er. Aber im gleichen Moment gab ihm der Jäger einen festen Klaps auf den Ellenbogen, die Hand des Affen öffnete sich und fuhr aus der Flasche. So hatte der Jäger nun die Frucht, die Flasche und den Affen. Tja, hätte er die Kirsche losgelassen, hätte er die Kirsche verloren, dann wäre er nicht gefangen worden. Ich möchte uns herausfordern, darüber nachzudenken. Gibt es so etwas, was wir loslassen sollten in unserem Leben, damit unsere Seele keinen Schaden nimmt oder damit unsere Seele überhaupt gesund werden kann? Es gibt ja vieles, was uns gefangen nehmen will. Es können ungesunde Beziehungen sein, Beziehungen, die uns auf Dauer schaden. Schön ist es, wenn man da Heilung reinkriegt, aber manchmal muss man auch Nein sagen. Und ich habe ja andere Dinge auch genannt, die unsere Seele erobern wollen, die fast wie Unkraut etwas überwuchern wollen. Und das ist nun dann die Aufgabe von jedem Einzelnen zu schauen, wo stehe ich da, was ist das, welches Unkraut sollte ich mal rausreißen und Nein sagen und töten und vernichten, damit wieder das wächst in meiner Seele oder damit mehr das in meiner Seele wächst, was Jesus Christus für mich hat, was wirklich das Leben ist. Das Leben, was Gott uns schenkt. Das Leben, was er wiederherstellt in uns. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, dieser Text aus Markus 8, mit dem der Mensch will die Welt gewinnen und nimmt Schaden einer seiner Seele, das ist ja ein guter Text für Menschen, die Christus noch gar nicht kennen. Und das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch eine Wahrheit für alle Gläubigen, wie wir es sind, dass wir einfach auch danach streben, das zu leben, was Christus für uns hat. Es gibt so ein älteres Lobpreislied, was ich öfter höre, das heißt, lasst uns Jesus leben. Ich finde, das ist so schön auf den Punkt gebracht. Lasst uns Jesus leben. Lasst uns mit diesem Jesus leben, der immer bei uns ist, der immer für uns ist. Lasst uns von ihm lernen. Markus 8, ich lese das nochmal und dann möchte ich zum Abschluss dieser Predigt beten und uns alle einladen, sich in dieses Gebet mit einzuklinken, so es denn auch stimmt. Markus 8, Er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und er sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Vielleicht wollt ihr mit aufstehen. Herr Jesus, ich gebe dir ab und ich übergebe dir alles, was mein Leben zerstören will und was nicht dem entspricht, was du als Leben bezeichnest. Ja, Herr Jesus, ich möchte diese Dinge töten. Ich möchte sie löschen, diesen Wunsch, der nicht gut ist. Herr, ich möchte Nein sagen zu dieser Gier, die immer mehr will. Herr, ich will auch jetzt jeden neidischen Gedanken abgeben an dich. Herr, ich möchte mich auch lösen von diesen Kontakten und Beziehungen, die mich wegziehen von dir. Herr, ich bitte dich auch um Vergebung für jede Art von Überheblichkeit und Stolz. Ich sage Nein dazu und bitte dich, nimm es von mir, ich lasse los. Herr, ich möchte das tun mit aller Entschlossenheit und ich kann das alles loslassen, weil ich dich kenne und weil ich dir folge und weil du mein Leben bist. Und weil ich glaube, dass du mich heilst und dass du auch meine Seele heilst und dass du mich immer mehr zu einem Menschen entwickelst, der dich widerspiegelt und der Gott ehrt und in der Freude und in der Liebe des Vaters lebt. Danke, Christus, dass du gekommen bist. Nicht nur vor 2000 Jahren auf diesem Planeten, um uns zu zeigen, was Leben ist. Und danke, dass du auch jetzt da bist. Amen.